und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anne Brackhoff und virtuell bei mir ist wieder der wunderbare Patrick Bayer. Hi, ich grüße dich.
Hallihallo zusammen. Hi, ja, grüß euch. Grüß dich vor allem.
Ich freue mich ganz sehr, dass wir heute mal wieder gemeinsam aufnehmen. Ich warne gleich mal alle vor, wenn es im Hintergrund schmatzt. Das bin nicht ich, sondern neben mir sitzt heute meine Tochter. Aber das soll uns gar nicht stören, weil wir wollen uns heute einem ganz, ganz wichtigen Thema widmen. Und zwar ist es das Thema Zertifikate im Sachverständigenwesen. Da gibt es ja einen ganz großen Dschungel. Und ich glaube, gerade die von euch da draußen, die gerade gründen oder ihre Sachverständigenausbildung begonnen haben, freuen sich vielleicht nochmal über eine separate Folge, wo wir die einzelnen Steps in der Karriere ein bisschen auseinandernehmen. Wo kann man sich hinentwickeln? Patrick, was sind auch deine Erfahrungen dabei? Dabei wollen wir so ein bisschen anbieterübergreifend uns mal unterhalten, zumindest wäre mir das ganz wichtig. Ja, aber wie immer, du weißt, was auf dich zukommt. Jetzt ist ja auch Freitag, ne? Also wir nehmen an einem Freitag auf. Das ist umso schöner, dich jetzt nach deinem Wochenhighlight zu fragen. Was hat denn die Woche so schön gemacht bei dir?
Es war ja Ostermontag und wir haben seit langem mal wieder einen großen Familienausflug gemacht. Das hat mich sehr gefreut, alle Mann zusammen ins Schwimmbad zu gehen. Beruflich war es diese Woche tatsächlich so, dass ich wieder mal festgestellt habe, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Von Gutachten von öffentlich bestellten vereidigten Sachverständigen, die wirklich katastrophal daneben waren, bis hin zu Häusern, die geerbt wurden, die mich an diesen Film aus den 80ern geschenkt ist noch zu teuer erinnert haben. Also es war aufregend. Also ohne Scheiß, ich habe das noch nie gehabt. Ich war in diesem Haus und dieses Haus steht im Moor und es war so abgesackt, dass quasi alle Böden ein Gefälle zwischen 6 und 10 Grad hatten.
Ach du Scheiße.
Also da musste man immer gegen ansaufen, um quasi gerade zu laufen. Das ist unfassbar.
Großer Gott. Nee, also sowas habe ich tatsächlich in der Praxis noch nicht gesehen. Also das hört man ja immer nur. Ja, wie geht man dann mit sowas in der Praxis um?
Abreißen.
Zumindest auf dem Papier erstmal, ne? Ja.
Ja. Naja, will ja keiner drin wohnen, ne? Es sei denn, weiß ich nicht, du hast irgendwie ein Bein zu kurz oder so.
Naja, erstmal müsste sich jemand kaufen.
Aber, also, man muss ja sagen, so eine Terrasse hat ja so ungefähr 2% Gefälle. Ja? So. Damit das Wasser so eben abläuft. Und 8 bis 10 Grad, ich meine, 8 bis 10%, entschuldige. Das sind ja auf 2 Meter, sind das ja immerhin, Mathe, 20 Zentimeter Höhendifferenz, ne? 2%? Nein, 4. Anne, jetzt guck mal, jetzt kommt raus, ich bin Banker und ich kann nicht rechnen. 2% von 2 Metern sind 4 Zentimeter. Meine Güte.
Exakt.
Geht schon gut los hier. Und ich habe mich öffentlich bestellt und vereidigt.
Dazu kommen wir ja dann später tatsächlich. Aber ich darf ja im Rahmen der Akademie einen Kurs betreuen. Das ist der barrierefreie Experte. Ich musste mich also jetzt sehr, sehr viel auch mit Längs- und Querneigungen von Rampen beschäftigen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass 6% Neigung in jedweder Hinsicht ein ganz, ganz großes Problem darstellen und wir dann ja das Thema Barrierefreiheit gar nicht auf den Plan da rufen müssen. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, sondern wir wollen uns über die Entwicklungssteps eines Sachverständigen unterhalten, wenn er seine Basisausbildung beendet hat. Na, also wie sieht jetzt eigentlich so der typische Werdegang eines Sachverständigen aus? Man beendet seine qualifizierende Ausbildung, zum Beispiel bei Sprengnetter Akademie oder es gibt ja noch weitere interessante Anbieter da auf dem Markt. Und wie geht es dann weiter? Wie ging es für dich weiter, Patrick?
Also ich habe erstmal alles so sein gelassen, wie es ist quasi und habe dann einfach erstmal weitergearbeitet, weil ich relativ schnell nach meinem Akademieabschluss festgestellt habe, so wirklich brauche ich das gar nicht. Ich war ja noch banktraumatisiert. Ich wollte ja nie wieder für oder in der Bank arbeiten und hatte deshalb für mich Beleihungswerte kategorisch ausgeschlossen. Dann kam aber irgendwann diese Wichtigkeit dazu und auch, wir hatten ja darüber schon gesprochen, ich habe ja für Sprengnetter seinerzeit auch für das Partnermanagement, damals noch GoValue, gearbeitet. Und da war es halt so, dass irgendwann die Zertifizierung auch anstand und auch wichtig war, damit man weitermachen kann. Dann habe ich bei Sprengnetter erst diese S-Zertifizierung gemacht, weil ich mir da ja die Prüfungsergebnisse anrechnen lassen konnte. und habe dann irgendwann die Delta-Prüfung zum ZWG gemacht bei Sprengnetter. Das ist ja dann für Wohn- und Gewerbe. Und jetzt seit dem 14.02. habe ich dann ja meine öffentliche Bestellung und Vereidigung hinter mich gebracht.
Sehr, sehr cool. Aber vielleicht immer zum Thema ESO-Zertifizierung, weil ich glaube, das ist das, was die meisten jetzt eigentlich nach ihrer Ausbildung so beschäftigt. Was muss man erfüllen, um in den ersten Step der ESO-Zertifizierung gelangen zu können?
Ja, das ist ja von Zertifizierungsstelle zu Zertifizierungsstelle unterschiedlich. Dafür muss man jetzt vielleicht erstmal ganz kurz mal ins Regulatorische gehen. Es gibt ja viele Zertifizierungsstellen. Die Gesetzgebung in der Belgrad V und im Bewertungsgesetz sieht ja vor, dass der Sachverständige öffentlich bestellt und vereidigt ist oder zertifiziert ist von einer akkreditierten Stelle. Und da wird unweigerlich der Blick gelegt auf die sogenannte DAX, die deutsche Akkreditierungsstelle. Und da sind für das Thema Immobilienbewertung aktuell, glaube ich, sechs Institutionen in Deutschland akkreditiert. So. Und die haben auch mehr oder minder alle ihre Zertifizierungsregeln, die eine Rolle spielen. Und der Vorteil für mich war jetzt einfach bei Sprengnetter, ich habe bei der Sprengnetter Akademie meine Prüfung gemacht, wenn man da hingeht und diese Prüfung in der Akademie macht und diese Prüfung mit mindestens 70% besteht, dann kann man die Zertifizierung beantragen bei der Sprengnetter Zert GmbH, das ist eine eigene Zertifizierungsgesellschaft, und der Abschluss wird dann anerkannt und man muss im Prinzip nur noch in Anführungsstrichen seine Prüfungsgutachten, seine Zertifizierungsgutachten einreichen und dann kriegt man im Optimalfall die Zertifizierung. Das ist übrigens geil, ich habe eigentlich das Gefühl, ich unterhalte mich mit Hedi.
Hört man so sehr, ja, auf Feiern. Das ist ja, also heute dann.
Ja, aber also ich mag es ja, also offensichtlich bist du ja eine hervorragende Mutter, die ein unfassbar zufriedenes Kind im Hintergrund sammeln hat. Ich finde das schön.
Ja, aber warum ist sie zufrieden? Weil sie hier peu à peu reihenweise von mir mit, Achtung, nicht gezuckerten Maisstangen gefüttert wird. Und das ist
gewaltfrei.
Gewaltfrei gezapft und mit Bio und Demeter und alles, was man so haben kann. Also nur für den Fall, dass da jemand sehr Engagiertes zuhört. Nein, und deswegen ist sie gerade aktuell relativ zufrieden. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Ja, ganz spannend. Ich bin tatsächlich genau an dem gleichen Punkt jetzt auch gerade in meiner Entwicklung. Ich musste noch ein wenig Geduld haben, weil man muss ja eine gewisse Erfahrung nachweisen können mit Hochschulabschluss sind das, glaube ich, drei Jahre immobilienbezogene Tätigkeit und 2 Jahre Bewertungspraxis. Und ohne Hochschulabschluss sind es 4 Jahre immobilienbezogene Tätigkeit und 3 Jahre Bewertungspraxis. Und ich habe ja, wie gesagt, keinen klassisch-akademischen Abschluss gemacht und dementsprechend wird das auch nicht anerkannt. Und ich musste noch ein kleines bisschen Geduld haben. Das ist aber jetzt rum. Mein Antrag ist tatsächlich heute unterschrieben, losgeschickt worden. Und deswegen bin ich da ganz optimistisch, dass ich da bald mitspielen kann. Genau. Und jetzt hattest du ja vorhin schon das ganze Thema öffentliche Bestellung angesprochen. Vielleicht für alle, also ich meine, gehört hat es ja bestimmt jeder schon mal, gesehen hat es auch bestimmt jeder schon mal. Ich dachte tatsächlich auch, bevor ich in diese ganze Sachverständigenwelt eingetaucht bin, es gibt nur die. Also man ist automatisch öffentlich bestellt und vereidigt, wenn man als Sachverständiger draußen arbeiten möchte. Ja, vielleicht magst du da nochmal ein bisschen den Hintergrund erklären.
Ja, also dazu muss man auch sagen, dass die öffentliche Bestellung ja im Prinzip alles umfasst, was Immobilienbewertung so zu bieten hat. Vom städtebaulichen Bereich, Entschädigungen, Enteignungen, über die klassische Wertermittlung bis hin zu bautechnischen Aspekten, rechtlichen Aspekten im Hinblick vor allem auf die gerichtliche Tätigkeit des Sachverständigen. Und die ISO-Zertifizierung hat ja zum Beispiel bei Sprengnetter 3 Stufen. Ne? Ich sagte gerade S für Standardimmobilien, WG für Wohn- und Gewerbe und dann AI für alle Immobilienarten. Und wenn man sich da mal zum Beispiel auf der Seite von der Sprengnetter Zert die Zertifizierungskriterien anguckt, dann sieht man schon, dass das sehr, sehr umfangreich ist. Und wenn man die dann mal mit den Bestellungsvoraussetzungen vom IFS, diesem Institut für Sachverständigenwesen, mal vergleicht, dann sieht man, da ist dann auch kein Unterschied mehr. Und da ist wirklich, also mir ging da echt schon ein bisschen der Hintern auf Grundeis, als ich gesehen habe, was man da eigentlich können muss, weil am Ende des Tages muss man ehrlicherweise sagen, ich leak das jetzt mal hier, da gehört auch eine Portion Glück dazu, weil du kannst nicht in allen Bereichen wirklich alles so wissen, wie es diese Regularien erfordern, und du musst schon an der einen oder anderen Stück, an der einen oder anderen Seite ein Stück Mut zur Lücke haben, weil es wirklich, das ist wirklich viel. Also meine Frau, die guckte mich immer ganz verwundert an und sagte, das muss irgendwas wirklich ganz Besonderes sein für deine öffentliche Bestellung hier, weil, also ich habe dich noch nie so lernen sehen, und es war wirklich, also es ist krass, das muss man sagen. So, aber um da zurückzugehen, also jede Zertifizierungsstelle hat da mehr oder minder so eigene Zertifizierungsregeln, die im Großen und Ganzen aber alle ähnlich sind. Die ISO-Zertifizierung hat den Vorteil, dass sie diese Einstiegsgelegenheiten hat oder vorhält, wie zum Beispiel diese Standardimmobilienzertifizierung. Und vielleicht, um diese Parallelwelt so ein bisschen zu erklären, muss man mal in die Historie zurückgehen. Also 2009 wurde ja die EU-Dienstleistungsrichtlinie eingeführt. Und da hatte man in Deutschland ein Problem, weil diese ISO-Zertifizierung sich ja sehr offenkundig beißt mit der nur in Deutschland vorhandenen öffentlichen Bestellung und Vereidigung durch die Kammern. Das kann ja jede Kammer grundsätzlich sein, ob es die Ingenieurskammer ist, die Architektenkammer, die Industrie- und Handelskammern. Und dann hat man gesagt, okay, wenn man das System der öffentlichen Bestellung und Vereidigung in Deutschland beibehalten will, dann müssen beide aber gleichwertig nebeneinander existieren können. Und da ist man dann dazu übergegangen und hat jetzt quasi diese Parallelwelten geschaffen. Und wenn man jetzt mal ins Bewertungsgesetz schaut oder in die Bilanzwertermittlungsverordnung, da steht dann auch jedes Mal drin, es geht hier um Gutachten für öffentlich bestellte oder vereidigte Sachverständige oder von einer akkreditierten Stelle zertifizierte Sachverständige nach ISO 17024.
Okay, dann erklär doch mal, wenn man schon die ISO-Zertifizierung hat, warum sollte man dann noch die öffentliche Bestellung tendenziell anstreben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir diese Frage ja auch sehr lange gestellt, und zumal ja auch die Auswahl der Sachverständigen in Deutschland ja immer geringer wird und die Not zum Beispiel der Gerichte sehr, sehr hoch wird, Sachverständige zu finden. Und ich habe als Sachverständiger auch im Vorfeld schon für Gerichte gearbeitet. Das hat auch nie jemanden so wirklich gestört. Bei mir war es tatsächlich so, eins meiner Hobbys, so will ich es mal bezeichnen, ist ja die Arbeit in der Industrie- und Handelskammer. Und es kam tatsächlich die Kammer auf mich zu und hat gesagt, Mensch, wir haben ja seit 10 Jahren keinen Sachverständigen mehr für bebaute und unbebaute Grundstücke vereidigt. Möchtest du das nicht machen? Wir können uns das gut bei dir vorstellen. Ich habe gesagt, ja, also unter bestimmten Bedingungen kann ich mir das vorstellen. Und dann hat dieser Prozess aber auch wirklich sehr, sehr lange, ich glaube 1,5 Jahre gedauert. Das geht dann ja erst zum Sachverständigenausschuss. Man muss Gutachten einreichen, man muss seinen Lebenslauf und ganz viele Unterlagen einreichen. Also das ist schon ein sehr, sehr unfassbar langwieriger und komplexer Prüfprozess, der, wie ich finde, weniger strukturiert ist als zum Beispiel bei der ISO-Zertifizierung, wo das ganz, ganz klar geregelt ist. Und dann folgt in der Regel eine schriftliche Überprüfung, die ist bundesweit fast einheitlich. Und wenn man das dann bestanden hat, dann gibt es noch eine mündliche Prüfung, und die dauert dann, ich glaube, 45 Minuten ungefähr oder eine Stunde. Und da sitzt man nochmal einem Prüfungsgremium gegenüber, und das ist auch eine Besonderheit bei den Kammern. Das sind eigentlich immer Sachverständige aus dem Kammerbezirk, die dich da prüfen, also quasi deine späteren Wettbewerber. Und da hatte ich auch ein bisschen Bammel vor, weil einer dabei war, mit dem ich mich da doch auch schon mal etwas intensiver auseinandergesetzt hatte, was unsere unterschiedlichen Ansichten anging. Nachher war die Prüfung aber echt toll. Also ich muss sagen, das war ein total bereicherndes Gespräch auch für mich. Das war nicht so, wie ich es von der Zertifizierung kenne, quasi ein Frage-Antwort-Spiel mit Fragen aus einem Fragenpool, sondern im Prinzip ging es dem Prüfungsgremium darum, mich mal so ein bisschen aus der Reserve zu locken, um zu gucken, wie würde ich denn vor Gericht reagieren. Also der Eingangstenor war auch, stellen Sie sich vor, wir sitzen vor Gericht und wir sind jetzt 2 Anwälte, die ihr Gutachten auseinandernehmen. Und dann haben sie sich tatsächlich von meinen Prüfungsgutachten da 2 Gutachten rausgenommen und haben mich dann darauf festgenagelt und ausgefragt. Und das war, aber ich fand das total toll. Ich mag das ja gerne und ich stehe ja auch zu dem, was ich da schreibe, sonst geht ja bei mir kein Gutachten raus. Und am Ende des Tages war das eine tolle Erfahrung. Und um auf deine Frage wieder zurückzukommen, ich merke, ich komme schon wieder ins Quasseln hier. Es ist erstmal, glaube ich, also von der Leistung her kein großer Unterschied, ob ich mich jetzt AI oder öffentlich bestellen lasse. Es ist aber tatsächlich, und damit habe ich nicht gerechnet, ein Marketingpunkt. Denn ich habe feststellen dürfen, dass dieses IHK-Sachverständigenverzeichnis, in das man da eingetragen wird, sehr offensichtlich eine sehr, sehr breite Bekanntheit hat und auch von sehr, sehr vielen Rechtsanwälten, von sehr, sehr vielen Menschen als allererstes einmal angeschaut wird und man da auch gefunden wird. Also wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viele Leute, die uns über dieses Sachverständigenverzeichnis der IHK hinweg gefunden haben und auch mit uns letzten Endes in Kontakt getreten sind. Geil, was übrigens unsere Zuhörer jetzt nicht sehen. Wir haben ja immer so Videocall quasi, der parallel läuft. Und Anne versucht jetzt gerade krampfhaft, ihre Tochter Hedi wieder hier im Zaum zu halten. Es scheint aber zu funktionieren. Es ist schon schön. Übrigens, ein kleiner Hinweis dazu. Es gibt ja unsere, glaube ich, nächste Folge wird es sein. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Aber da geht es ja um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gründen während der Elternzeit und andere Probleme mit vielen Kindern. Und da sind wir ja die perfekten Ansprechpartner. Da freue ich mich schon richtig drauf. Da werden wir auch einen Ehrengast oder zwei Ehrengäste ja haben. Das wird schon spannend.
Ich wollte gerade sagen, da darf aber jeder mal ein Kind mitbringen. Aber ich glaube, jeder, der ein Kind hat, kann es verstehen. Also man hat mittlerweile Oberarme wie ein Sumo-Ringer. War so ein kleines Kind.
Aber immer nur einen, habe ich das Gefühl. Also ich kann meine Kinder immer nur auf einer Seite tragen.
Ich kann den Klimmzug. Ja, aber erst seitdem ich Mutter bin. Ja, jedenfalls soll es jetzt der Seriosität hier keinen Abbruch tun. Deswegen, Hedi sitzt auf dem Boden und bespielt gerade mit einer Zeitschrift. Deswegen habe ich jetzt kurzzeitig zu fragen, ob du jederzeit das Thema öffentliche Bestellung auch Nachwuchssachverständigen empfehlen würdest. Natürlich immer im Rahmen der wirklich Möglichkeiten. Also direkt nach meiner Ausbildung ist das natürlich kein Thema, aber irgendwann wird es eins sein, ich sage mal, im mittelfristigen Horizont. Du würdest es trotzdem jederzeit, obwohl es die ISO-Zertifizierung gibt, jedem ans Herz legen oder nicht?
Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ein Aufwand, das ist ein Weg, den man gehen muss. Ich glaube, zum endgültigen Glückseligkeitszustand im Sachverständigenwesen gehört das, glaube ich, nicht dazu. Ich habe neulich mit einem ganz, ganz lieben Kollegen aus Essen, aus Duisburg, gesprochen, der mich fragte, welche Fortbildung er machen soll. Und er sagte, du kennst das, du hast halt irgendwann gefühlt jedes Seminar mal besucht. Und das war auch für mich so, dass ich mit meiner ISO-Zertifizierung total glücklich und zufrieden war. Das hat gepasst und wir haben auch gute Umsätze im Büro. Also das ist vollkommen ausreichend. Es war aber immer dieser Punkt, dass ich mir gedacht habe, ich habe in diesem Job nicht alles erreicht. Und da ich jetzt nicht weiß, was ich noch an Seminaren irgendwie belegen soll, gucke ich mir doch mal diese öffentliche Bestellung tatsächlich an, um dann zu wissen, dass dann wirklich nicht mehr geht. So. Und ich glaube ganz ehrlich, das muss man für sich entscheiden. Ich würde allerdings dazu raten, dass es nicht der erste Ansatzpunkt sein sollte. Denn man braucht wirklich dafür viel, viel, viel Erfahrungswissen. Das hatte ich ja schon in vorherigen Folgen mal gesagt. Und bei diesem Erfahrungswissen, das muss man halt sammeln über die Jahre. Und dann irgendwann kommt der Punkt, in dem man sich reif dafür fühlt, sowas auch auf sich zu nehmen. Und ich glaube, der Weg dahin, sich immer mal wieder prüfen zu lassen, das ist der Weg, diese zum Beispiel jetzt bei Sprengnetter, diese drei Prüfungsstufen mal zu gehen, S, WG, AI und oder bei der DIA, ich will ja jetzt nicht nur immer von Sprengnetter reden, aber das betrifft mich halt. Da ist es, glaube ich, S und F, ja. Und so kommt dann halt man immer näher daran, dass diese Wissensabfragen immer komplexer, immer intensiver werden. Und dann letzten Endes muss man auch sagen, ist es ja so, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Höchstzertifizierung in der ISO habe, wie bei Sprengnetter jetzt diese AI, dann ist auch die Beantragung der öffentlichen Bestellung ein bisschen einfacher, weil ich dann ja schon gewisse Kompetenzen nachgewiesen habe. Und dann kann das sein, so wie zum Beispiel bei mir, dass der Sachverständigenausschuss oder das Sachverständigengremium sagt, okay, du hast so oft schon Prüfungen gemacht und so viel nachgewiesen, wir können bei dir auf die schriftliche Prüfung verzichten und machen zum Beispiel nur die mündliche Prüfung. Das war so der Punkt, der bei mir dann eine Rolle spielte.
Und für wie lange gelten dann immer die ISO-Zertifizierung, beziehungsweise wann muss ich mich nachprüfen lassen? Und ist es auch ein Thema bei der öffentlichen Bestellung? Also das wiederholen zu lassen?
Das war früher nicht so. Früher wurde man ja auf Lebenszeit bestellt. Das war dann ja irgendwie erst bis zum 70. Lebensjahr und dann irgendwann wirklich lebenslänglich quasi. Das hat sich geändert. Bei der ISO-Zertifizierung ist es so, dass man immer auf einem Turnus von 5 Jahren zertifiziert wird, dann muss man halt ein erneutes Prüfungsgespräch, also eine mündliche Prüfung machen und auch nochmal Gutachten zur Kontrolle einreichen, die dann auch nochmal geprüft werden. Und zwar keine fiktiven Gutachten, sondern tatsächliche echte Gutachten. Und bei der öffentlichen Bestellung ist es so, dass man zunächst für 3 Jahre öffentlich bestellt wird, dann muss man auch nochmal Gutachten einreichen und dann immer für 5. Und da entfällt quasi dieses erneute Prüfungsgespräch. Man muss aber alle 5 Jahre Gutachten einreichen.
Spannend. Also würde ich definitiv sagen, dass jeder, der sich in seinem Thema sicher fühlt und auch einige Erfahrungen gesammelt hat, dadurch einige Steine noch zu erklimmen hat. Ne? Weil trotzdem, ich sage jetzt mal, stehen, glaube ich, viele unserer Zuhörer noch ganz am Anfang und für die ist allein schon die ISO-Zertifizierung S. Ein Step, den sie noch gehen müssen und ja, vielleicht hat dann die Folge mal jeden so ein bisschen abgeholt, wenn es in die Richtung geht, wo kann ich denn in einigen Jahren mal landen? Ich glaube, du hattest mal gesagt, hinsichtlich der öffentlichen Bestellung, dein Bart ist jetzt ein bisschen weißer und länger geworden. Und, ja, ich glaube, das sollte für jeden so ein bisschen das Ziel sein, weil Sachverständiger ist ja dennoch ein Titel.
Genau, also ich persönlich finde, das ist halt etwas, wo man auf sich hören muss, wo man mit wächst, auch mit Zertifizierungsstufen zum Beispiel, wo man für sich immer auch rein, also immer schauen muss, passt es gerade in mein Leben? Das ist immer das Allerwichtigste, weil wenn ich nicht die Zeit habe und den Background habe, dass mir jemand den Rücken im Zweifel frei hält, um lernen zu können, ist das schon verloren, das Ding. Das Zweite ist, bringt es mir wirklich mehr Umsatz? Ja, oder will ich das gar nicht? Oder bin ich eigentlich schon so ausgelastet, dass ich das überhaupt gar nicht will? Oder aber wirklich habe ich irgendwie persönliches Interesse, eine persönliche Neigung in diesem Bereich, weil ich zum Beispiel einen größeren Auftrag habe bei, ich sag mal, Pflegeimmobilien oder was weiß ich, mich da nochmal zu spezialisieren, dann kann ich das natürlich über so eine Zertifizierung darstellen. Aber am Ende des Tages muss man ganz, ganz ehrlich sagen, das muss immer so ein bisschen iterativ erfolgen. Immer zu schauen, auf sich zu schauen, auf sich zu hören, wo will ich hin, ne, was ist auch meine Zielgruppe, das Thema hatten wir auch schon, und das für sich zu analysieren. So. Und da muss man sagen, wenn ich jetzt immer nur Beleihungswerte machen möchte für ein Zweifamilienhäuser und eine Eigentumswohnung, dann brauche ich keine öffentliche Bestellungsvereidigung.
Ist einfach so. Ja, aber ich sag mal, irgendwo möchte man sich ja dann doch hinentwickeln, deswegen ist der Horizont ganz schön, wenn wir mal einen Blick drauf geworfen haben. Und ich danke dir ganz, ganz sehr für deine Insights und für deine Tipps und Tricks. Und ich denke, da wird es vielleicht auch nochmal die ein oder andere Nachfrage zu geben. Wir freuen uns ohnehin sehr, dass es schon einige Hörer gab, die wahrscheinlich über unsere Websites oder auch über die LinkedIn-Profile Kontakt zu uns aufgenommen haben. Wenn ihr da Rückfragen habt, vielleicht auch individuelle Hinweise braucht, würden wir uns ganz sehr freuen, wenn ihr uns anschreibt. Und auch ein Thema, das hatte ich jetzt meistens auch mit auf den Weg gegeben, wenn es Folgenwünsche gibt, also wenn es jetzt wirklich mal Themen gibt, die euch bewegen, die ihr gerne mit Patrick über mich besprechen möchtet, dann gebt uns gerne Bescheid. Da sind wir sehr, sehr offen. Ansonsten schließen wir wie immer ab mit einer funny Anekdote. Hast du eine für uns?
Ja, die habe ich jetzt quasi schon mal Anfang gebracht heute, ne, weil es ja auch gleichzeitig mein Highlight war. Also eine Immobilie, die quasi so krumm und schief ist, habe ich tatsächlich in 22 Jahren noch nie erlebt. Und dass du teilweise wirklich 20, 30 Zentimeter Höhenunterschied von einer Hauskante zur anderen hattest. Und du, also das bringt ja so viele Probleme mit sich. Ja, du kannst keinen Schrank gerade aufstellen und sonst was. Und da war dann auch der Punkt, dass die Kunden gesagt hatten, ja, sie würden sich so schwer tun, das zu vermieten.
Ach Quatsch. Und
ja.
Ja, aber sogar hier die Lachen, also, hast du gehört.
Genau. Und da habe ich auch gesagt, das tut mir total leid, dass ich Ihnen das so sagen muss. Aber auch wenn Sie diese Immobilie geerbt haben, ja, ich glaube, der Nächste, der hier einzieht, ist die große Abrissbirne, der große Abrissbagger. Weil damit, da kommen sie hier nicht weiter. Also man muss auch sagen, das waren immense Gebäuderisse, war auch total schön. Die waren nämlich zu fachmännisch natürlich beseitigt worden, verdichtet mit Bauschaum. Das heißt, überall guckte aus dieser Fassade Bauschaum raus. Und ich musste mich echt zurückhalten, dass ich hier nicht, ich bin ja dann immer so, dass hier irgendwelche Sprüche dann reiß. Da habe ich mich echt, also weil die fanden das irgendwie gar nicht so problematisch wie ich. Jetzt müssen sie sich abfinden, dass ich ein Gutachten schreibe, in dem ich dann eher Abrisskosten kalkuliere, aber so ist es halt im Leben. Ist übrigens tatsächlich eine Teilungsverstreichung gewesen. Auch Hinweis hier auf einen unserer nächsten Folgen. Wie hast du es genannt? Da, wo der Hammer hängt oder so? Zwangsversteigerungsimmobilien? Da werden wir uns auch noch mit beschäftigen.
Ganz, ganz wichtiges Thema, definitiv. Aber auch nochmal so ein Thema Gebäudesubstanz und was man bei Eigentümern so erlebt. Ich weiß, wir haben uns privat mal ein Haus angesehen. Das hatte so steigendes Grundwasser, dass die Eigentümer eine Zeitschaltuhr installiert haben, um ihren Keller auszupumpen. Und das haben die so beiläufig erwähnt, wie, naja, so nach dem Motto, da hinten ist das Schnittlauchbeet. Also ich glaube auch da, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und bin da ganz spannend, was wir da demnächst noch so entdecken werden. Aber ich würde sagen, auf die Gefahr hin, dass hier noch jemand gleich anfängt zu weinen, beenden wir die Folge. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr zugehört habt zu diesem ganz, ganz wichtigen Thema. Wir freuen uns auch schon, wenn ihr dann nächste Woche wieder mit dabei seid. Ganz liebe Grüße von uns und ja, einen tollen Start in die Woche.
Macht's gut, bis denn. Ciao, ciao.
Ciao.
Und jetzt noch ImmoMag2Go, das Wichtigste in Kürze.
Euer ImmoMag2Go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes. Die Zahl der genehmigten Wohnungen sinkt weiter. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bewilligten die Behörden im Februar 2024 mit 18.200 Wohnungen 18,3% weniger als im Februar 2023. Laut Auskunft des Zentralen Immobilienausschusses kann aktuell von einer Neubaulücke von ca. 600.000 Wohnungen ausgegangen werden. Die Angaben bezüglich der Anzahl der Baugenehmigungen sind ein wichtiger Indikator zur Einschätzung der zukünftigen Bauaktivität. Besonders im Hinblick auf den bestehenden Wohnungsmangel ist dies äußerst problematisch. Damit verbunden ist die aktuelle Veröffentlichung des IFO-Geschäftsklimas für den Wohnungsbau. Das Geschäftsklima steigt im März zwar leicht an, bleibt jedoch in Summe negativ. Mehr als die Hälfte der Betriebe meldet einen Auftragsmangel, jedes fünfte Unternehmen berichtet von stornierten Aufträgen. Das IFO-Geschäftsklima wird auf Basis von Meldungen von Unternehmen ermittelt, in welcher diese ihre gegenwärtige Geschäftslage beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten 5 Monate mitteilen. Das war euer ImmoMag2Go. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz wertvoll wachsen.